herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen. Episode 22, Psalm 22.
Dem Vorsänger nach der Melodie Hinden der Morgenröte, ein Psalm Davids. Also hier wieder ein bisschen eine detailliertere Anweisung, wie der Psalm gesungen wird. Eine bestimmte Melodie wird hier erwähnt. Ansonsten, wie immer sonst auch, diese Vorrede, dass es ein Psalm von David ist. Und jetzt geht's gleich los im Vers 2 und ich glaube, diesen Satz kennt ihr alle. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist klar, das wisst ihr, das ist der Aufschrei von Jesus am Kreuz. Und damit sind wir schon mitten im Thema von diesem Psalm. Und ich habe es euch gestern ja schon gesagt, dass das ein ganz besonderer Psalm ist, ein besonderer messianischer Psalm voller Prophetien auf Jesus, die sich insbesondere in seiner Kreuzigung erfüllt haben. Wir werden alle Details uns anschauen und vielleicht könnt ihr schon mal jetzt beim Lesen darauf achten, welche Passagen von diesem Psalm sprechen von der Kreuzigung von Jesus. Welche Passagen sind eine prophetische Aussage auf das, was später, hunderte von Jahren später, einmal passieren wird bei der Kreuzigung Jesu. Könnt ihr mal aufschreiben vielleicht bei euch oder hier in den Chat reinschreiben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? So, gerade mal gucken hier. Bisschen einstellen. Jawohl. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auch ein bekannter Vers, insbesondere in charismatischen Gemeinden, wo wir viel Lobpreis praktizieren und wo auch über Lobpreis gelehrt wird. Da kommt das also her, dass Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das kommt hier aus diesem Vers. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutter Brust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Bashan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben oder durchbohrt. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich Lob singen. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde, und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn, und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren, und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Wow! Vielleicht habt ihr schon einige Verse erkannt oder Aussagen erkannt und gemerkt, wo hier der Psalmist, der David, prophetisch spricht von der Kreuzigung Jesu. Alleine hier die letzten Worte, dass er es vollbracht hat. Was hat Jesus am Kreuz ausgerufen? Es ist vollbracht. Ja, dieser Psalm ist von daher etwas ganz, ganz Besonderes. Und natürlich ist es in erster Linie auch wieder aus dem Leben von David. Man kann diesen Psalm eigentlich in zwei Teile einteilen. Und das ist die Verse 1 bis 22. Das ist das Klagegebet. Ja, also da klagt David wieder sein Leid, er schreit zu Gott aus einer Notsituation heraus, wo wieder Feinde ihn umringen und er angegriffen wird. Und dann ab Vers 23 bis 32 geht's dann los, wo er ein Danklied singt. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich loben und so weiter. Und dann fängt David an, Gott zu danken für die Rettung. Erst klagt er ihm sein Leid, er bittet ihn um Rettung und dann am Ende im gleichen Gebet dankt er ihm für die Rettung. Das ist auch erstmal wieder etwas ganz Praktisches für uns, das auch im Neuen Testament immer wieder bezeugt wird, was ich ja auch immer wieder erwähne und auch hier schon bei dem Psalm erwähnt habe. Das Neue Testament fordert uns auf, im Glauben zu beten. Und im Glauben beten bedeutet, dass man im Herzen glaubt und überzeugt ist, dass das, was man erbeten hat, schon empfangen hat in der Vergangenheit. Also in dem Moment, wo ich es bitte und ausspreche, habe ich es bekommen. Das heißt, von der Sekunde an sehe ich die Erhörung meines Gebetes in der Vergangenheit, denn Gott hat mir die Zusage gemacht, dass was immer ich bitten werde, wird er mir geben, wenn es nach seinem Willen ist und wenn es dem entspricht, was Gott an Sehnsüchten und Wünschen in mein Herz gelegt hat. Es gibt natürlich auch komische, selbstsüchtige Gebete, da sagt der Jakobus ganz klar, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, und wenn ihr bittet, dann habt ihr nicht, weil ihr selbstsüchtig bittet, okay? So, aber wenn es ein Gebet im Willen Gottes ist, dann weiß ich in dem Moment, wo ich gebetet habe, dass ich es schon bekommen habe. Und dann, was mache ich dann? Ich für etwas, was ich schon bekommen habe, ich beginne Gott zu danken. Danke, Jesus, ja, dass du mein Gebet erhört hast. Ich danke dir für deine Versorgung, wenn du um Finanzen gebetet hast. Danke, Herr, dass du mich gesegnet hast. Danke, Herr, oder du hast um Heilung im Glauben gebetet und dann sagst du, danke, Jesus, dass du mich geheilt hast. Ich bete also, ich danke also Gott in der Vergangenheit. Nun, hier kommt es nicht auf die Formel drauf an und es geht nicht darum, dass man irgendwas nachplappert, nur weil ein anderer dir das sagt oder weil ich euch das jetzt sage oder weil jemand anders das erlebt hat. Wichtig ist, dass das in deinem Herzen ist, dass du weißt in dem Moment, dass du das Erbetene bekommen hast. Und dann kannst du von Herzen Gott dafür danken. Ja, so, das nur mal so am Anfang zu der Gliederung des Psalmes. Erst das Klagegebet und dann das Danklied. Das ist so, wie dieser Psalm aufgebaut ist. Nun, wenn wir jetzt diese Verse lesen, dann merken wir sehr, sehr schnell, dass es hier Aussagen gibt, die einfach weit über das hinausgehen, was der David damals in seinem persönlichen Leben erlebt hat. Und so, wie wir es am Anfang gesehen haben, beginnt es schon gleich bei der ersten Aussage im Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein direkter Ausspruch von Jesus am Kreuz. Und natürlich zitiert Jesus hier den Psalm 22. Und für die aufmerksamen Beobachter und für die Kenner der Schriften wird klar, dass Jesus jetzt gerade hier durchlebt, was David im Psalm 22 prophetisch vorausgesagt hat. Es ist, wie gesagt, erstmal ein Text, den David aus seiner persönlichen Situation heraus schreibt und betet, aber dann wird eben schnell deutlich, dass es hier um mehr geht. Und das ist so das ist so eine Sache, die öfter mal in der Bibel vorkommt, dass man in dem, was ein Mensch ganz normal in seinem Leben erlebt oder auch wie ein Mensch als Person letztendlich ist, dass man plötzlich eine prophetische Dimension darin entdeckt, wo man merkt, sein Leben oder sein Erleben ist plötzlich ein Bild oder, um den theologischen Fachbegriff zu nennen, ein Typus auf Christus oder auf eine bestimmte geistliche Wahrheit. Also Psalm 22 und das Erleben von David ist ein Typus auf Christus, insbesondere auf die Kreuzigung und auf seinen Tod am Kreuz. Nun, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier beginnt gleich eine sehr kontroverse Aussage, die auch von Theologen, ganz besonders dann auch, wenn es um Christus geht und seinen Tod am Kreuz, sehr kontrovers diskutiert wird. Hat Gott wirklich Jesus verlassen am Kreuz? Wir kommen noch drauf. Aber erstmal möchte ich mit euch hier durchgehen, durch diese Verse, und ich versuche einfach mal so das herauszunehmen, was eben auf die Kreuzigung hindeutet und wo eben hier die Rede ist von dem, was Jesus dann erlebt hat. Und neben dem Vers 2, den wir eben gerade schon gesehen haben, geht es dann gleich weiter in Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Da fällt mir sofort ein, auch was Jesaja im Kapitel 53 sagt, wo es auch um die Kreuzigung geht. Da heißt es nämlich, dass man sein Angesicht von ihm abgewendet hat, weil er so verunstaltet war, dass er nicht mehr wie ein menschliches Wesen aussah. Also die Kreuzigung, die Auspeitschung und dann die Kreuzigung haben einen Menschen so verunstaltet, dass man wirklich fragen konnte, ist das überhaupt noch ein Mensch? Ja, und was auch hier heißt, ist natürlich, und das hat sich ja ganz, ganz deutlich auch in dem Leben oder in dem Moment der Kreuzigung auch verwirklicht, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Sie haben ihn wirklich verspottet. Hey, du König der Juden, steig doch vom Kreuz herunter, hilf dir doch selbst, ja. Sogar die beiden Verbrecher, die links und rechts von ihm gekreuzigt wurden, haben sich über ihn lustig gemacht. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Also das ist das, was die Spötter sagen. Und es ist schon interessant, dass das fast wörtlich sich auch so zugetragen hat, dass der Dieb auf der einen Seite zu ihm gesagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, ja, dann steig doch vom Kreuz herunter, dann bitte doch Gott, dass er dir hilft, dass er dich befreit, ja, der soll dich doch retten, ja, also fast wörtlich wird das hier dann so auch zum Ausdruck gebracht in der Kreuzigung. Und dann geht's Vers 10 und 11, da betont Jesus oder David seine besondere Beziehung zu seiner Mutter. Nun, wir wissen ja, Jesus ist von der Jungfrau Maria geboren worden und sie wurde schwanger vom Heiligen Geist. Sie hatte natürlich dann später Josef auch geheiratet und Josef war auch der Vater von Jesus in dem Sinn, dass er der Familienvorstand war und dass er Jesus, könnte man sozusagen als Pflegesohn oder als Stiefvater, Jesus als Pflegesohn oder Stiefsohn aufgezogen hat. Aber trotzdem glaube ich, dass Jesus eine besondere Beziehung hatte zu seiner Mutter. Das wird an verschiedenen Stellen auch in den Evangelien, wird das auch deutlich. Insbesondere die katholische Kirche stellt das natürlich auch immer wieder auf eine besondere Weise dar, wo ja dann auch die Maria noch eine ganz besondere Rolle zugesprochen bekommt, die dann aber zum Teil weit über das hinausgeht, was das biblische Zeugnis eben auch sagt. Wie auch immer, das soll nicht unser Thema sein. Aber Ähnliches gibt es eben auch eine Parallele im Leben von David. Es wird vermutet, dass David ein unehelicher Sohn war von also quasi, dass David von einem anderen Vater gezeugt wurde. Und hier drückt sich auch etwas aus, diese besondere Beziehung zu seiner Mutter. Ja, das finde ich auch interessant, wie da eine Parallele dann zwischen dem Leben von David und auch dem Leben von Jesus ist. Das würde jetzt zu weit gehen, das irgendwie herzuleiten, warum David sehr wahrscheinlich ein unehelicher Sohn war. Es gibt so ein paar Bibelstellen, nur ganz kurz. In Sünde bin ich gezeugt worden und geboren worden. Das lässt darauf zurückschließen, dass eben da ein außereheliches oder ehebrecherisches Verhältnis war zwischen seinem natürlichen Vater und der Mutter, die ihn dann quasi nicht als eheliches Kind geboren hat. Und eben auch die Tatsache, dass der David eigentlich bei der Wahl zum König, wo sein Vater all die Söhne aufgeführt hat, aber den David, den haben sie einfach auf dem Feld gelassen, weil sehr wahrscheinlich, nicht weil sie ihn vergessen haben, sondern sehr wahrscheinlich, weil er einfach ein nicht legitimer Sohn des Vaters, des Isai war, den ja Samuel besucht hat, um dann den König zu salben. Okay, wie auch immer. Dann geht es weiter. Er ruft zu Gott, sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nah und kein Helfer ist da. Hier schon mal wieder Also hier am Anfang des Psalms heißt es ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, sagen wir mal so, David fühlt das natürlich ganz stark in dieser Not, das haben wir ja schon öfter auch gesehen, auch in anderen Psalmen, dieses, wo bist du Gott, warum bist du nicht da und so weiter. Das kennen wir, aber anscheinend hat Jesus am Kreuz genauso gefühlt und deshalb drückt er das auch so aus und er nimmt das und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, also wenn man dann da so am Kreuz hängt und dann kann es schon ganz gut sein, dass man das so fühlt. Aber dann eben sagt er hier, er bittet dann ein wenig später, bittet er, sagt, bitte sei nicht fern von mir. Ja, denn Drangsal ist nah und kein Helfer ist da. Also erst Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dann kommt die Bitte, bitte, bitte sei nicht fern von mir. So. Und dann geht's weiter. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender, brüllender Löwe. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, der Vers 15. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Das ist genau das, was beim Kreuzestod passiert. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man da so am Kreuz hängt und die Arme an Nägeln festgenagelt sind und das ganze Körpergewicht hängt an diesen Gelenken und dann ist es ja auch so, dass es gibt eine sehr dramatische Darstellung von einem Mediziner, der erklärt, wie der Kreuzestod vor sich ging. Das würde jetzt zu weit führen, dass ich das euch alles erkläre, aber es ist erstmal ein ganz qualvoller Tod und es hat damit zu tun, dass am Ende derjenige, der am Kreuz hing, ist quasi erstickt, weil sein Herz und seine Lunge es nicht mehr schaffen, den Kreislauf aufrecht zu erhalten, weil ihr müsst euch vorstellen, du hast diesen, du hängst hier am Kreuz und alles ist wie zerdrückt, du kannst nicht mehr atmen und dann war das so, dass derjenige sich versucht hat, ein bisschen aufzurichten, damit. Das konnte er nur, wenn er sein Gewicht auf die Füße abstützte, die ja auch mit Nägeln am Kreuz festgemacht waren. Das heißt, es war also ein brennender, stechender Schmerz in dem Moment, wo er sich versucht hat, wieder so aufzurichten, um ein bisschen Luft zu holen. Und dann war der Schmerz aber in den Füßen so schlimm, dass er wieder sich gehen lassen musste. Und dann hing er wieder an den Händen, und dort war wieder dieser Schmerz. Und es ist wirklich eine der schlimmsten, qualvollsten Todesarten, die man sich vorstellen kann. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass die Gelenke ausgerenkt wurden. Das Herz ist wie Wachs geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Das spricht davon, dass dieses Herz einfach so dermaßen überlastet war, dass es nicht mehr richtig arbeiten konnte. Ja, also das ist wie soll man das sagen? Ja, wie Wachs. Das ist eben fast wie ins Stocken geraten. Ja, und alles, die ganzen Organe innen drin sind natürlich da auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Also das beschreibt eben auch sehr, sehr krass diese Todesart durch die Kreuzigung. Vielleicht an der Stelle, es gibt ja da auch so Kritiker, erstmal ist es ja erstaunlich, dass diese Einzelheiten, wir kommen gleich noch auf ein paar Einzelheiten mehr, dass das zum Teil so detailliert vorausgesagt wurde von David, was dann eben hunderte Jahre später passiert ist. Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, naja, das hat halt irgendeiner dann mal später aufgeschrieben und hat halt das dann so ein bisschen dargestellt, dass das eben so aussieht, wie als würde er da eine Kreuzigung beschreiben, um dann quasi, also fast unterstellt man dann fast quasi einen Betrug, ja, um hier das Ganze zu faken, sozusagen Fake News, ja, das dann eben. Aber die Sache ist die, zu der Zeit, wo dieser Psalm geschrieben wurde, gab es, und das ist jetzt auch wissenschaftlich wirklich erwiesen, selbst wenn man davon ausgehen würde, was manche Bibelkritiker machen, dass jemand das später aufgeschrieben hat und dem David quasi im Namen vom David später das aufgeschrieben hat, ja. So ist aber trotzdem so, dass auch bei der spätesten Datierung von diesem Psalm damals diese Todesart der Kreuzigung auf keinen Fall bekannt war. Also der Schreiber von diesem Psalm, es war für ihn unmöglich, diese Dinge aus dem Natürlichen, aus seinem Wissen, aus seiner Erkenntnis her irgendwie aufzuschreiben, weil diese Todesart, wie Jesus dann später am Kreuz durch die Römer gestorben ist, die gab es einfach damals noch nicht. Also es ist tatsächlich wirklich ein Wunder, wie hier detailliert aufgeschrieben wurde, wie Jesus gestorben ist. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legtest mich in den Staub des Todes. Das ist wieder ein Hinweis, was dann auch später in den Evangelien steht, wo Jesus gesagt hat, mich dürstet. Da gibt es ja noch eine andere Stelle in einem anderen Psalm, wo das auch dann so wörtlich steht. Aber dieses Verdursten, dieses Vertrocknen, dieses Durstigsein, klar, das könnt ihr euch vorstellen, wenn man da in dieser heißen Sonne den ganzen Tag und man macht diese ständigen Klimmzüge und versucht sein Gewicht da. Das ist Schwerstarbeit. Da ist nicht nur das Blut runtergelaufen, da ist auch der Schweiß runtergelaufen. Und irgendwann bist du so ausgetrocknet, so dehydriert, dass du schreist. Sehr wahrscheinlich tatsächlich die Zunge wirklich klebt am Gaumen. Also richtig, der Mund sogar richtig ausgetrocknet ist. Und dann geht es weiter in Vers 17. Die Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Ja, die Hunde, Das war ein verächtlicher Ausdruck für die Heiden, für die, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Insbesondere, wenn diese Heiden feindlich dem Volk Israel oder in dem Fall dem David gegenüber waren, dann hat man sehr oft diesen Begriff Hunde benutzt. Und tatsächlich waren es ja die Heiden, nämlich die Römer, die Jesus umgebracht haben. Und die haben ihn tatsächlich umringt. Da waren die Soldaten, die ihn gefangen genommen haben. Da waren die Soldaten, die dann die Nägel in seine Hände, in seine Füße geschlagen haben. Es waren die Soldaten, die da standen, der Hauptmann. Der eine hat ja dann auch noch den Speer in seine Seite gestochen und so weiter. Und der eine Hauptmann hat ja dann gesagt, das ist wahrhaftig Gottes Sohn. Also da waren diese Römer, die waren ständig da und die haben auch noch dieses Schild oben an sein Kreuz geschlagen. Und er sagt hier, sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt oder durchgraben. Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt, wie David aus seiner damaligen, ja selber auch erlebten Situation, woraus er ja diesen Psalm erstmal schreibt, keine Ahnung, was er damit meint. Dass sie seine Hände und seine Füße durchgraben haben. Auf jeden Fall hat sich das auf sehr dramatische Weise erfüllt, als Jesus mit Nägeln an ein raues Holzkreuz geschlagen wurde. Vers 18. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Ja. Das sagt man ja auch manchmal so in unseren Reden, sagt, ich kann alle meine Knochen zählen, ja. Also das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was Jesus durchlitten hat, aber genau dieselbe Sache ist hier. Er spürt wirklich alle Knochen und alles tut ihm weh. Und dann schauen sie ihn noch an und spotten wieder über ihn, schadenfroh. Sie verspotten ihn. Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Natürlich wissen wir, dass es genauso gekommen ist. Das wird berichtet in den Evangelien. Anscheinend hatte Jesus so ein kostbares Kleid, das sehr, sehr teuer war. Und das wollte man nicht zerreißen, das wollte man nicht zerteilen. Und so haben sie darum gespielt und gewürfelt, wer kriegt sein Kleid. Sie haben das losgeworfen über sein Gewand. Und jetzt wieder der Ausspruch von David. Du aber, Herr, sei nicht ferne, o meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Und dann geht es weiter. Dann kommen einige Aussagen, die dann jetzt nicht unbedingt sich ja spezifisch erfüllt haben. Natürlich im Allgemeinen war die Situation sehr ähnlich. Aber dann kommt Vers 25 und das ist jetzt sehr interessant. Also wir haben gesehen, am Anfang sagt Jesus, mein Gott, oder sagt David, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ruft er zweimal und sagt, bitte Gott, lass mich nicht alleine. Und dann kommt Vers 25 und dann sagt David Folgendes. Und der Vers 25 ist jetzt schon Teil dieses Dankliedes, also des zweiten Teils des Psalms. Und hier sagt er, denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Okay, interessant. David sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann bittet er zweimal darum und sagt, Gott, sei mir nicht ferne. Und dann sagt er in Vers 25, er hat sein Angesicht nicht vor mir verborgen, nicht vor ihm verborgen. Ich persönlich glaube, dass Gott, der Vater, niemals Jesus wirklich verlassen hat. Was nicht bedeutet, dass Jesus spürte und fühlte die Gottverlassenheit, die wir oft erleben oder die jeder Mensch erlebt, der durch seine eigene Rebellion von Gott weggelaufen ist, durch seine Sünde eine Trennung aufgebaut hat zum Vater. Diese Verlassenheit, die hat Jesus auf jeden Fall gespürt und hat sie auch stellvertretend auf sich genommen. Aber selbst bei uns ist es ja so, dass die Verlassenheit von Gott nicht von Gottes Seite her rührt, sondern von unserer Seite her. Wir sind von ihm weggelaufen, nicht Gott von uns. Und so ähnlich kann man sich das, glaube ich, auch vorstellen. Als Jesus dort am Kreuz hing, schrie er in diesem schmerzerfüllten Moment: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war der Ausdruck seines Leidens und seiner Qual, aber es ist keine theologische Aussage darüber, ob Gott ihn tatsächlich verlassen hat oder nicht. Denn es gibt nämlich einen Vers im Neuen Testament von Paulus, ich habe den jetzt gerade nicht aufgeschrieben, hätte ich eigentlich machen müssen bei dem Thema. Dort heißt es: und Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Also Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Jesus und der Vater und der Heilige Geist, sie waren und sie sind und sie werden immer vollkommen eins sein. Wenn der Vater Jesus verlassen hätte am Kreuz, wäre ja die Dreieinigkeit auseinandergebrochen. Und Paulus sagt, der Vater war in Jesus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Es ist also nicht nur Jesus, der den Schmerz und das Leid gespürt hat, sondern auch der Vater hat den Schmerz gespürt. Und auch der Heilige Geist hat den Schmerz gespürt. Denn sie sind eins. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Hütte gesehen hat. Und da gibt es ja diese Szene, wo dann Gott, der Vater, der sich ja dem Mac, so heißt der Protagonist von dem Film, als Frau zeigt, wo er dann seine Ärmel hochkrempelt und ihm zeigt, dass auch er als Vater Gott die Wundmale an seinen Armen hat. Diese sich selbst aufopfernde Liebe ist die Liebe von Jesus und es ist die Liebe des Vaters und es ist auch die Liebe des Heiligen Geistes. Wenn man das auseinander trennt, dann haben wir irgendwie manchmal so ein Bild bekommen, dass da der böse, heilige, zornige Gott ist, der unsere Sünde nicht ertragen kann, der uns eigentlich bestrafen müsste. Aber dann kommt zum Glück Jesus, der liebevoll ist, der uns versteht und der rettet uns jetzt vor dem bösen Vater. Aber das ist natürlich eine Verzerrung der Wahrheit. Der Vater selbst ist genauso die Liebe in Person wie Jesus und der Heilige Geist. Und so kann man es nicht anders verstehen, als dass Gott selbst in der Form von Jesus, aber komplett eins, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sich selbst gegeben hat, sich selbst geopfert hat. Und natürlich ist das mit der Dreieinigkeit ein großes Geheimnis, das wir nie so ganz mit unserem kleinen Verstand begreifen können. Aber das, was wichtig ist, glaube ich, spüren wir und verstehen wir, dass dieser Gott uns so sehr geliebt hat, dass er sich selbst erniedrigte, auf unser Niveau herunterkam, mit dieselbe Gestalt annahm, die wir hatten, und dass er sich selbst dann hingegeben hat, um uns zu erlösen. Das berührt mein Herz. Diese Liebe von Gott ist so gewaltig, dass sie sich selbst opfert. Jemand hat es mal so ausgedrückt: Gott wollte lieber selber sterben, als seine Feinde zu vernichten. Wow. Das ist die Liebe Gottes, die sich in Jesus offenbart. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, und das finde ich auch sehr interessant, denn ab Vers 24 ist ja dieses Danklied, also der zweite Teil des Psalmes, wo er jetzt anfängt, eigentlich schon ab Vers 23, wo er sagt: So will ich meinen Brüdern den Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Eine Aufforderung zum Lobpreis, zum Dank, und dann fängt er an, Gott zu loben und Gott zu ehren und ihm zu danken für die Rettung. Und auch hier wiederum ist auch wieder prophetisch enthalten, und zwar, was denn jetzt dieser Tod am Kreuz für eine Auswirkung haben wird, was er bewirken wird. Zum Beispiel Vers 27, denn die Elenden sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, werden ihn loben, euer Herz soll ewiglich leben. Wow, hier ist von der Errettung die Rede, vom ewigen Heil, vom ewigen Leben, das wir durch Jesus haben. Ja? Die, die den Herrn anrufen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Die Elenden, Jesus sagt, ich bin gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. Ich bin gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Diese Elenden, Unterdrückten, sie werden essen, sie werden satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Das ist die Auswirkung vom Kreuzestod, dass plötzlich Heil und Heilung und Rettung für alle Menschen da ist, die Gott suchen. Vers 28, daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde, und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Wow, hier bekommt das eine Dimension, eine globale, universelle Dimension, die Erlösung, ja, die Auswirkung der Errettung ist, dass das Heil und die Rettung, ja, von der hier in Vers 27 die Rede ist, dass das verfügbar sein wird für alle Menschen von allen Nationen, und sie werden sogar gedenken an seinen Tod, ja, sie werden gedenken, daran werden sie gedenken und zum Herrn umkehren. Also heutzutage, ich meine, man könnte jetzt sagen, naja, vor 2000 Jahren ist da irgendwie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet worden. Übrigens, Jesus ist nicht der einzige Mensch, der am Kreuz gestorben ist. Damals gab es Hunderte und Tausende, ja vielleicht, die während der Zeit der römischen Herrschaft und des römischen Reiches hingerichtet wurden durch den Kreuzestod. Selbst als Jesus starb, hing ja rechts und links auch einer von ihm, der am Kreuz gestorben ist. Und man könnte da sagen, naja, da hinten irgendwo in der Provinz, in Palästina, da ist irgendwie so ein Verrückter irgendwie am Kreuz hingerichtet worden. Und naja, was interessiert das schon die ganze Welt? Aber hier heißt es, sie werden alle gedenken, ja, und an seinen Tod. Der Tod von Jesus wird in allen Ländern, wird dieser Tod erzählt, man denkt an ihn, ja, und Anbetung findet statt, ja, dass dadurch wird Gott angebetet und die Heiden, die Geschlechter der Heiden werden Gott anbeten. Das ist die Auswirkung vom Kreuzestod Jesu. Und dann natürlich, denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen, ja, aufgrund des Todes, da heißt es im Philipper, er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen hat Gott ihn erhöht. Er hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren, ja. Und ihm gehören jetzt alle Nationen und er ist der Herrscher über die Nationen. Und hier ist die Rede vom Reich Gottes, das dadurch wieder aufgerichtet wird. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes kommt wieder auf die Erde. Das ist die Auswirkung des Todes von Jesus am Kreuz. Und natürlich, sie werden ihn anbeten, sie werden sich vor ihm beugen, ja, und dann Vers 32, und sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Und das ist auch eine Auswirkung, die hier prophetisch angesagt wird. Diese Botschaft des Evangeliums, die Gerechtigkeit Gottes. Paulus sagt, in dem Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Und diese Gerechtigkeit verkündigen wir auf der ganzen Welt. Das Evangelium von Jesus Christus, das auch das Volk, das geboren wird. Das heißt, das deutet für mich darauf hin, dass das eben allen Geschlechtern, die noch in der Zukunft liegen, auch verkündigt wird, ja, dass er es vollbracht hat. Und damit endet dieser Psalm mit der Aussage von Jesus, es ist vollbracht. Ich finde, das ist ein gewaltiger Psalm und es ist ein wunderbares Zeugnis dafür, wie die Bibel ein Wunder ist, nämlich dass Menschen schon hunderte Jahre, bevor es sich dann erfüllt hat, insbesondere wenn es um Jesus geht und sein Leben und auch sein Tod am Kreuz, wie Menschen das prophetisch ausgesprochen haben, vorhergesagt haben und es sich dann alles minutiös erfüllt hat im Leben von Jesus. Ein Wunder, ein wunderbarer Psalm, der davon zeugt, dass die Bibel ein Wunder ist. Aber, und nehmt das auch mit, dass all das, was Jesus hier getan hat, er aus Liebe für uns getan hat. Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und der Paulus sagt, er ist für uns sogar gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Was für eine Liebe, die sich selbst hingibt, die nicht das eigene sucht, sondern zum Wohl des anderen sogar bereit ist, sein Leben zu geben. Das ist die Liebe unseres Gottes. Das macht Jesus so einzigartig. Unter allen Göttern, die man sich irgendwo nur vorstellen kann. Kein anderer Gott von keiner anderen Religion hat sich selbst aus Liebe geopfert. Und deswegen ist Jesus für mich die Wahrheit. Er ist der wahre Gott. Er ist der Gott, der uns erschaffen hat und der uns unendlich liebt. Und zu diesem Gott soll jeder kommen. Alle Nationen sollen ihn anbeten. Alle Völker sollen sich vor ihm niederwerfen. Er hat es verdient. Lass uns diese Liebe selber immer wieder erleben und erfahren. Und lass uns diese Liebe immer wieder weitergeben, dass noch viele Menschen ihn erkennen und zu ihm finden.
Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast und alles Gute.